Vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank, dass ihr auch kommt und Kirche ausmacht. Elisha hat schon gesagt, mein Name ist Philipp Hörmann, um genau zu sein. Und ich bin aus Neckarsulm, muss ich sagen. Eigentlich bin ich so ein Schwabacher Geschlecht. Also ihr kennt es vielleicht als CGS, aber jetzt seit knapp anderthalb Jahren heißen wir Yes-Kirche. Und ich bin eben der Standortleiter in Neckarsulm, die heute ganz ohne mich funktionieren müssen. Aber das ist das Gute, wenn Kirche nicht nur von wenigen getragen wird, sondern von allen. Und deshalb kann ich ganz getrost, ganz ruhig hier sein, auch wenn ich die Chats so nebenher verfolge, aber es klappt alles, also heute ist gut. Ich weiß nicht, was für dich der 8. Januar 2022 bedeutet hat. Wahrscheinlich nichts. Also ich kann es auch nur erinnern, weil ich es mir mal aufgeschrieben habe. Es war eigentlich ein normaler Tag, wer jetzt in seinen Kalender schnell guckt, es war ein Samstag. Also sprich, da haben wir wahrscheinlich alle so ein bisschen was um Haus und Hof gemacht, wobei Januar, da gibt es jetzt nicht so viel im Garten zu tun. Der Frühlingsputz ist auch noch nicht so weit. Aber es ist so der Tag, wo ich auch Zeit habe für meine Familie. Wo ich ein paar Aufgaben bei mir zu Hause mache und so die Wochenroutine abklingen lasse und einfach in das Wochenende sein möchte und sein darf. Und ich kann euch sagen, so meine Frau und ich, wir haben den Tag nicht besonders vorbereitet, obwohl wir aber darauf hingearbeitet haben. Wir haben irgendwie alles gegeben, immer und wieder das einstudiert, aber an dem Tag haben wir es nicht erwartet. Und es kam auch irgendwie unverhofft. Aber unsere Tochter Emma hat an dem Tag das erste Mal den Namen eines Elternteils gesagt. Jetzt dürft ihr mal raten, welches. Ja, hätte ich auch gedacht, aber meine Tochter ist so voll die Mama und hat Mama zuerst gesagt. Aber ich kann euch sagen, sie hat das erste Mal diese lebenswichtige Quelle, für sie lebenswichtige Quelle der Versorgung, persönlich adressiert und ihre Mama angesprochen mit Beziehung. Und ab da ging es tatsächlich los. Man fängt so an, oder sie fängt an, diese gezielten Begriffe, ihre Bedürfnisse zu äußern, Partnerschaft mit einzubeziehen und etablieren und eine Beziehung zu bauen. Und heute gibt es tatsächlich Tage und Momente, wo ich vergebens diesen Mute-Knopf versucht zu finden, wo man diese endlose, unaufhörliche Quasselstrebe versucht zu pausieren. Aber es ist tatsächlich auch irgendwie süß, wenn man so einer Vierjährigen und ihrer Fantasiewelt zuhört, weil das einfach endlos weitergeht und alles Mögliche möglich ist, was man sich nicht erträumen kann. Und jetzt in diesen Jahren zu sehen, wie sich diese Sprache entwickelt hat, von Mama zu das, was sie heute alles spricht, verblüfft mich meistens, weil wenn sie dann so mit einem Tablet kommt, also irgend so ein Brett, was irgendwo rumliegt, und kommt, so, welchen Kaffee möchten Sie denn? Was für Optionen vom Menü würden Sie gerne haben? Von der Vierjährigen, da denke ich mir, okay, wir gehen eindeutig zu viel Kaffee trinken. Aber sie hat voll Herz und Seele dabei. Und jetzt auch zu sehen, wie sie ihrem kleinen Bruder ermutigt und antreibt und anspornt, Sprache zu etablieren und wirklich weiterzuwachsen da drin, finde ich mega krass. Aber der Gedanke, dass wir Dinge, die uns im Kopf sind, durch Sprache forcieren und eine Lösung schaffen, einen Weg bahnen oder Probleme wegschaffen, finde ich wahnsinnig. Und Sprache wird plötzlich von etwas, was in mir drin ist, zu etwas, was die Welt um mich herum verändert. Diese Woche hatte ich so ein bisschen eine Problemwoche. Also letztens habe ich gehört, dass Pastor sein heißt eigentlich mal ständig am Problem lösen. Und diese Woche war eins meiner Probleme, ich musste 150 Teppichstücke finden für unser Ranger Camp in knapp einem Monat, weil wir verkörpern die Kultur Japan. Und da sitzt man ja gepflogen auf dem Boden zum Essen. Und weil wir dann dachten, okay, wir wollen jetzt die Leute nicht ins Gras sitzen lassen, wenn es regnet, besorgen wir ein paar Teppichfetzen. Und ich dachte, okay, irgendwie muss ich 150 Teppiche noch bekommen, dass Leute sich hinhocken können. Und dann habe ich einen angeschrieben, hey, du hast doch mal gesagt, du kennst jemanden, der Teppiche hat. Und er hat gesagt, ja, kein Problem, schick mir die Nummer per Telegram. Und da kam diese Stimme, als ich sie angerufen habe, habe ich gesagt, hey, ich bräuchte ein paar Teppiche. Und er hat gesagt, ja, komm ich vorbei, guckst, was wir da haben. Und habe ich gesagt, okay, wann passt's? Ha, jetzt komm ich gleich. Und dann fahre ich dahin und sehe diesen alten Mann mit seinem Krückstock da sitzen auf dieser Bank. Und er sagt, komm, setz dich neben mich. Und ich park erst mal und setze mich neben ihn. Und er sagt, jetzt erzählst du mir mal ein bisschen was von dir. Also ist ein Hohenloher. Ich kann das nur nicht ganz so gut. Und so kam es dazu, dass dieser alte Mann mich durch sein Leben genommen hat, wie er auch mir zugehört hat. Und wir saßen da und dann hat er mich natürlich auch gefragt, weil mit Krückstock kann man nicht mehr so viel machen, ob ich ihm ein paar Sachen helfen kann. Zum einen mal den Satz Reifen in die Garage tragen, dann noch irgendwelche Geräte aufräumen. Aber ich habe festgestellt, dieser Moment ist viel mehr, als ich dachte. Ich bin mit der Einstellung hingegangen, ich hole mir da die Teppiche, gehe wieder weg. So habe ich auch die Zeit geplant. Mein nächstes Meeting musste ich dann gleich schon verschieben. Ich sage, ey, ich komme ein bisschen später. Keine Ahnung wann. Weil plötzlich hat mir ein ganzer Schatz sich erschlossen. Und vor allem, als der Mann angefangen hat zu erzählen, wie seine Wehrpflichtzeit war. Also er war 18 Monate in der Wehrpflicht, das war vor gefühlt 100 Jahren. Der gute Mann, der ist sicher schon 86, 87 oder sowas. Und er hat erzählt, wie so seine Kollegen immer nur saufen waren. Jeden Abend und immer dreckige Witze und lauter so Zeug. Und er hat sich gesagt, darauf hat er keinen Bock. Er kannte Jesus schon, er war mit Jesus unterwegs. Und für ihn war das keine Gepflogenheit zu sagen, da hänge ich mit ab oder höre das einfach zu. Sondern er war damals schon als Schneider unterwegs, hat sich die Zeltstoffe genommen, sich darin eingewickelt und in die Werkstatt gelegt, weil er wusste, die Kameraden werden ihn suchen, haben ihn auch überall gesucht, nie gefunden. Und er hat gefragt, ey, wo warst du denn gestern? Du hast gefehlt. Und er hat so gesagt, ja, ganz ehrlich, ich habe keine Lust auf die ganzen Witze und diese ganzen blöde Tuerei, deshalb, ich war gut versorgt. Und so kam es aber, dass die Kameraden ihn dann irgendwann gefragt haben, hey, wie wär's, wenn du uns jeden Sonntag aus dem Wort vorliest und uns das auslegst, was da drin steht. Und da dachte ich, krass, wie wahnsinnig eigentlich, dass dieser Mann sich abstinent verhalten hat, eigentlich zurückgezogen, sich nicht der Welt angepasst, sondern gesagt, hey, ich will lieber dann alleine sein, mich einwickeln in Zeltstoff. Krasse Idee. Und bin für mich selber. Aber genau das, dieser einsame Platz, dieser Moment, wo er sich zurückzieht, hat er das verändert in den Kameraden. Und dann hat er so erzählt, so eine Geschichte, die er erzählt hat von dem Kämmerer, dem Philippus begegnet, irgendwo in Gaza. Und da gab es so ein paar Sätze, die mich mega bewegt haben und wo ich uns mit reinnehmen will. Aber bevor wir einsteigen ins Wort, also ihr könnt auch schon währenddessen die Bibel aufschlagen, Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Aber möchte ich einfach kurz beten, dass wir gemeinsam starten. Und Herr, ich danke dir, dass wir hier sitzen und stehen dürfen, nicht aus Zufall, nicht aus Routine, sondern weil wir dein Herz hören möchten. Weil wir dich brauchen, weil wir mehr Jesus sehen möchten, damit wir wissen, wie wir werden sollen, wem wir ähnlich sein sollen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du unser Herzen da öffnest, wo wir bis jetzt taub waren, wo wir weggucken, wo wir Ausreden haben. Herr, mach uns aufmerksam für die Dinge, die dir wichtig sind und schenk uns auch Menschen in unserem Leben, die dir wichtig sind. Und lass uns hören, nicht nur für uns, sondern um Segen zu sein in dieser Welt, Herr. Amen. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam, auch heutzutage. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Also das Elberfelder, Schlachter-Übersetzung, also falls ihr euch wundert. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist des Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte. und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und er sprach, verstehst du auch, was du da liest? Er, der Äthiopier, aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt. Und wie ein Lamm von seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündete ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Von Freude erfüllt setzte er seine Reise fort. Philippus aber wurde in Aschdod gefunden und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Und da hört das 8. Kapitel auf und wir auch. Was spricht dagegen, mich taufen zu lassen? Das sind die Worte eines frisch Bekehrten. Das sind die Worte eines, der gecheckt hat, ich möchte Jesus nachfolgen. Dieser Äthiopier kam nach Jerusalem, um Gott anzubeten. Und auf dem Rückweg begegnet er wirklich Gott. In Form von Philippus, aber die Botschaft, die sich eingebrannt hat in sein Herz, hat für ihn das Leben verändert. Wann hast du das letzte Mal mit jemandem über Jesus geredet? Und was waren dessen ersten Worte? Sieh mal, da ist Wasser. Was hindert mich, mich taufen zu lassen? Wahrscheinlich nicht. Ist mir auch noch nicht so passiert. Oder du fragst dich vielleicht, ja gut, wir sind aber auch nicht zwischen Jerusalem und Gaza auf einer einsamen Straße. Kleiner Tipp, lauf einfach von Lenkerstetten nach Kleinbrettheim. Das ist eine einsame Straße. Oder von hier nach Kühnhardt. Und ihr werdet merken, da gibt es einfach nichts und niemand. Vielleicht drei Traktoren auf dem Weg. Aber definitiv könnte euch jemand begegnen, wenn Gott euch dahin sendet. Und tatsächlich gibt es aber in unserem Leben überall Straßen, Wege, Optionen, Möglichkeiten, Varianten, wie man Leben füllt, wo wir manchmal denken, es wäre einsam oder irgendwie entwegt, irgendwie gar nicht das, worauf es ankommt, aber wo uns Gott genau hinführt, wo er einen Plan hat, dass wir ankommen, wo er einen Plan hat, dass wir jemandem begegnen. Jemanden, der sich mit Leben beschäftigt, jemanden, der Fragen hat oder jemanden, wie bei der Autobahnkapelle, der gar nicht damit rechnet, dass da jetzt Kaffee und Kuchen kommt. Aber der offen ist für das, was Gott tut. Und ich will dir auch keinen Druck machen, dass du jetzt Gespräche führen musst, wo Leute sich bekehren oder taufen. Weil es kommt nicht auf das erste Wort drauf an, sondern auf das Wichtigste. Genauso wie bei meiner Tochter, weil ungefähr 10 Tage später kam das wichtigste Wort aus ihrem Mund. Was war das? Papa, genau. Nee, natürlich nicht. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das waren die wichtigsten Worte, die Äthiopier wahrscheinlich je in seinem Leben gesprochen hat. Und das ist der Unterschied. Und da geht es nicht um die Worte, wie sie formuliert werden, sondern dass Kopf und Herz in einer Linie sind. Dass das Zusammenspiel und dass Menschen verstehen, worum geht's. Und du sagst vielleicht auch, ja gut, also Philippus, das war einer der Jünger Jesu. Der ist mit Jesus unterwegs gewesen, der kannte den, der war viel redegewandter. Das war einer, der war mit dem Heiligen Geist gefüllt, so beim ersten Pfingsten überhaupt. Ich bin ganz anders. Aber ich will dir verraten, du bist mindestens genauso unterwegs mit Jesus. Weil du hast den Vorteil, dass alles, was Jesus gesagt hat, aufgeschrieben ist. Das hatten die nicht. Und ich will dir auch sagen, diese Ausrede, ich kenne Jesus nicht, wünsche ich mir, dass du Jesus viel besser kennenlernst. Und du bist hier vielleicht zum 10. Mal, zum 100. Mal oder zum 1. Mal. Und gerade wenn du zum 1. Mal da bist, will ich sagen, hey, es war nicht Zufall, dass du hergekommen bist. Und du bist hier vielleicht auf einer Bank oder auf einem Stuhl jetzt, wie ich diese Woche bei diesem alten Mann saß und überhaupt nicht damit gerechnet habe, was auf mich zukommt. Aber da hat sich ein Schatz für mich erschlossen und ich glaube, dass dir sich auch ein Schatz erschließt heute Morgen. Es geht Philippus um die Herzenshaltung. Es geht Jesus um die Herzenshaltung. Es geht eigentlich immer um die Herzenshaltung. Weil da fängt es auch schon an. Wenn wir gucken in der Stelle, da ist Philippus unterwegs und er hat einfach gehört auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist sagt ihm, hey, geh auf diese Straße, die ist einsam. Voll lohnenswert, absolut. Natürlich gehe ich auf eine einsame Straße, weil da, ja, habe ich einfach Spaß. Er geht los, ohne nachzudenken. Und was sieht er da? Eine Karawane. Und was sagt der Heilige Geist? Geh zu dem Mann. Geh zu dieser Karawane und lauf mit. Kein Problem, laufen wir mit. Und er hört einfach nur. Er hört, was dieser Kämmerer da redet. Und dann stellt er eben eine unkomplizierte Frage. Verstehst du eigentlich, was du da liest? Und wir denken oft, wenn wir Menschen begegnen, dass wir die hochkarätige Frage stellen müssen, damit sich irgendwas bewegt und im Gespräch sich tut. Überhaupt nicht. Wenn wir den Leuten mal zuhören, was die beschäftigt, dann ist es eigentlich so einfach, eine ganz unkomplizierte Frage stellen. Was denkst du eigentlich, was dein Sinn des Lebens ist? Oder glaubst du wirklich, dass Gott sich so Leben vorstellt? Meinst du, hier ist das Leben zu Ende? Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Erlebnisse und Begegnungen, die wir mit Menschen haben, wo wir eine ganz simple Frage stellen können, wo wir zum Nachdenken anregen können. Weil eins, was diese Welt nicht mehr tut, und es wird sie viel weniger tun in Zeiten von KI, sich selber hinzuhocken und sich die Fragen mal zu stellen. Tipp es lieber in ChatGPT ein, was ziehe ich morgen an? Tipp funktioniert nicht. Es wird euch irgendwas Falsches ausspucken. Aber die Welt ist so schnell im Abgelenkt zu sein, wie gut tut es dann, wenn jemand da ist, der hilft nachzudenken, innezuhalten, einfach mal zuzuhören und wahrzunehmen, was sind da für Menschen um mich herum. Und dann ist für Philippus eigentlich ganz einfach. Und er redet ganz unkompliziert, super handlungsorientiert und ansteckend über das, was er am besten kennt, Jesus. Ist für ihn überhaupt keine Schwierigkeit aus dieser Stelle in Jesaja, was uns eigentlich auch nicht schwerfallen würde, weil wir sehen da diese Geschichte von diesem Lamm, das geschlachtet wird, das vor dem Scherer steht. Wir wissen ganz genau, das ist Jesus, eindeutig. Und können es erklären. Aber können wir Jesus praktisch erklären? Sind unsere Worte handlungsorientiert? Oder glauben wir meistens und denken so ein bisschen und es könnte sein und der andere denkt vielleicht so? Und ich glaube aber, dass die Welt braucht handlungsorientierte Vorschläge. Die sucht überall nach Antworten. Die ganze Zeit. Selbst hier im tiefsten Hohenlohe. Menschen wollen irgendeine Lösung haben. Googeln, fragen ChatGPT, Siri, wie sie alle heißen. Aber ich wundere mich, ob wir nicht dann die Antwort haben. Ob Gott uns nicht schon vorbereitet hat mit dem, was die Antwort auf ihre Frage ist. Und einem kleinen Kind die Welt zu erklären, das steckt selber an. Da denken wir über jedes Baba, Popo, Tata, egal was das Kind sagt, man denkt, wow, voll cool, es redet was. Vor allem bei Papa, da ist ganz besonders. Und mit viel Geduld und mit Ermutigung und dann aber auch dem Kind zu zeigen, dass es ein Ergebnis gibt, dass da eine Handlung passiert, wenn es was sagt. Vor allem, wenn so ein Nein kommt oder Ja oder sowas, dann erschließt sich dem Kind ein Verständnis immer mehr von Sprache. Und es entsteht plötzlich eine Reife in diesem Prozess. Natürlich gibt es manchmal Fehler und habe gelernt, man soll die Kinder nicht arg korrigieren, das ist falsch, sondern einfach wiederholen, was eigentlich sagen will. Und ich finde es einmal lustig, wenn man so in Familien reinkommt, das sind Eltern und Kinder, die reden miteinander und man steht dann da, was sagt das eigentlich gerade? Und so geht es auch Leuten, wenn die zu uns kommen, boah, sagt mir irgendetwas und plappert mich voll und ich weiß ganz genau, was er meint und alle sagen, war das gerade Deutsch? Da entsteht so eine eigene Familiensprache manchmal. Aber da entsteht vor allem eine Beziehungssprache, ein Miteinander, ein Zusammenleben gestalten und ein Zusammen-Miteinander Partnerschaft zu leben. Und es steckt an, das macht Freude und man fängt die ganze Zeit an zu erzählen. Und jetzt heute ist meine Tochter, wie gesagt, 4 Jahre und reif. Die kann euch Geschichten erzählen, meistens von Einhörnern und Glitzerstraßen und Regenbogen. Aber da ist Sinn dahinter, in dem, wie sie es sagt. Nicht unbedingt hinterm Einhorn, wir wissen alle, es gibt keine Einhörner. Aber manchmal braucht es eben, dass wir uns diese Zeit nehmen. Ich muss sagen, ich war jetzt echt dankbar, dass dieser Mann gesagt hat, setz dich mal hier hin und ihm dann ein paar Gefallen zu tun. Und der gute Mann heißt Herr Weinstock. Und die Tatsache, dass sein Leben ohne Sprechen einen Effekt hatte in dem Leben seiner Kameraden, verblüfft mich heute noch. Weil wie oft denken wir, wir müssen uns eher dem Leben anpassen, müssen irgendwie gucken, dass wir einblenden so in die Welt. Aber tatsächlich, glaube ich, ist genau das Gegenteil. Weil was die Kameraden entdeckt haben, waren Werte und Überzeugungen in dem Leben dieses Mannes. Gelebte Werte und gelebte Überzeugungen, die sie überzeugt haben, sagen, hey, wie wäre es, wenn du uns das Sonntagswort vorliest und auslegst. Und ich habe 150 Stück Teppich jetzt, ich glaube sogar mehr, ich habe sie noch nicht geschnitten, habe sie noch in Rollen verpackt. Und ich habe aber auch einen Fundus von Stoffen, ich habe es mal ausgerechnet, es sind 37.500 Quadratmeter Stoff, die da einfach in diesem Keller liegen, in einem Regal, das 150 Quadratmeter Liegefläche hat. Und ich habe einen Meister der Lederverarbeitung und einen Reparateur für unsere ganzen Ranger-Zelte, was man bei den Rangern auch manchmal braucht, weil der Wind, der zerreißt so das ein oder andere Zelt mal. Und ich denke mir so, die letzten Jahre habe ich immer überlegt, wen könnte ich fragen, woher bekomme ich Leder, wer hat für mich die Nadeln, die man braucht, um diese Zeltstoffe, weil die so dick sind, zu reparieren. Und ich dachte nur an 150 Teppiche. Aber Gott hat mich mit einem ganzen Quelle und vor allem aber auch einem Leben gesegnet, das so viel mehr in sich stecken hat. Er erzählte mir von seiner Zeit im Irak, wo er gearbeitet hat, an 4 verschiedenen Städten, unter anderem Bagdad und das damals war es Ninive, heute heißt Mosul, glaube ich. Und er hat so die ganzen Kunst kennengelernt, hat aber auch schon Erlebnisse hat und Überfälle und keine Ahnung was. Und ich denke mir, ich glaube, ich werde da öfter hingehen. Und es war tatsächlich das Ende dieses Meetings, war die Einladung, gesagt, hey, packst deine Zelte das nächste Mal ein, bringst Zeit mit und dann flicken wir das miteinander. Und manchmal ist es auf der Bank sitzen so viel wertvoller, als wir denken. Sich die Zeit zu nehmen und Leben miteinander zu teilen. Sich die Zeit zu nehmen, miteinander auszutauschen, Beziehungen zu bauen. Und ich will uns einladen, dass wir, egal wo wir gerade in unserer Sprache stehen, ich meine, die meisten reden hier Deutsch, ein paar sind hier bilingual unterwegs, ist mir sehr sympathisch. Aber ich will uns einladen, dass wir lernen, die Sprache des Himmels zu sprechen. Die ist praktisch, die ist hilfsbereit, die ist handlungsorientiert, die ist ansteckend, da bewegt sich etwas. Und die ist vor allem auch geprüfte Werte, geprüfte Überzeugungen, die sich bewähren im Alltag. Und ich habe mir in letzter Zeit oft die Frage gestellt, was braucht es, um Menschen wirklich zu überzeugen? Oder dann auch, was wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Ort wie Wiesenbach wäre und würde eine Gemeinde machen und es kommt Erweckung, das ganze Dorf ist bekehrt, Job getan, aufhören. Wie lebt sich Leben, nachdem wir bekehrt sind? Wie erhalten wir diesen Schatz, den wir haben, nachdem wir das erreicht haben, was wir wollten? Weil das Leben ist so viel länger. Und ich gucke diesen Mann an und er erzählt mir, dass er 40 Jahre lang schon Raumausstatter ist und zig Gebäude in Bretzfeld den Teppich verlegt hat, wie unter anderem in dem Volksbankgebäude, was wir jetzt letztens als Jeskirche gekauft haben, hat er gesagt, hey, die Teppiche habe ich alle gelegt. Und weißt du, was ich noch gelegt habe? Die Böden in der Jeskirche. Und da dachte ich mir, ach cool. Also so krass, was so ein Leben ausmacht. Der beständig und treu einfach segnet. Der seine Arbeit macht, aber jederzeit bereit ist zu hören und Zeugnis zu sein. Jederzeit seine Werte und Überzeugungen richtig einsortiert hat, damit Menschen sich an ihm orientieren können. Und ich glaube, wenn Jesus uns einlädt, ihm nachzufolgen, dann ist es nichts anderes, als genau das zu tun. Ein Leben zu leben, das treu und beständig Segen bringt und das Menschen begeistert, sie ansteckt und definitiv auch zuhört, was die Leute wirklich für Fragen haben. Und ich bin überzeugt, man muss keine Theologie studiert haben, um Antworten zu haben. Manchmal reicht es anzufangen mit, folge mir nach. Mach einfach mit, was ich mache. Komm einfach sonntags mit dazu. Oder liebe Gott von ganzem Herzen. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das sind Sätze, die wissen wir alle. Eigentlich so einfach. Und damit angefangen, nichts Schwieriges. Philippus war ein Apostel, der mit dem Heiligen Geist unterwegs war, der in Beziehung mit ihm war. Ich glaube, auch da liegt ein Schlüssel drin, dass wir Beziehung bauen mit dem Heiligen Geist. Dass wir diese Beziehung haben, wie wenn wir in den Spiegel schauen und sehen, wer in uns lebt. Nicht wie der Mann, der vom Spiegel sich wegdreht und hat vergessen, was er eigentlich gerade gesehen hat, sondern Jesus wirklich kennen. Und diese Jünger, was sie ausgemacht haben, die haben an eine Weltschöpfung geglaubt, die keinem Reich dieser Welt, keiner Weltmacht, keinem Thron und keiner Herrschaft gleichkommt, sondern die kannten den Himmel. Und das war, wofür sie immer wieder gebetet hatten. Himmel auf Erden. Da soll sein Wille geschehen. Und ich glaube, das passiert durch dich, durch mich. Der Himmel ist erlebbar. Er ist fassbar. Er ist nachvollziehbar durch dich und durch mich. Und manchmal scheint die Bibel so kompliziert wie Offenbarung oder scheint so kompliziert wie Jesaja 53. Aber das immer wieder kommen und das zusammen darüber nachdenken, sei es in der Lebensgruppe oder hier im Gottesdienst oder auf einer Bank mit dem Heiligen Geist. Wenn wir uns die Zeit nehmen, die Fragen zu stellen, zu überlegen und offen zu sein, was Gott redet, dann verändert sich etwas. Und eins, was mir blieb, was der Herr Weinstock mir gesagt hat, war der letzte Satz mit dem Kämmerer. Von Freude erfüllt, setzte er seine Reise fort. Und er hat es zweimal wiederholt und es hat mich wie getroffen, weil ich dachte, das soll das Ergebnis jeder Unterhaltung sein, die ich führe. Von Freude erfüllt ging er seinen Weg. Und ich glaube, wir haben das Potenzial und die Kompetenz, Menschen Freude mit auf den Weg zu geben. Weil die Hoffnung, die Jesus sagt, dass wir ein Leben haben, dass das Leben dieser Krankheit, dieser Egoisten, dieser Fehler in unserem Leben, das Leben, was Gott verspricht, ist so viel größer und so viel ewiger, dass schon allein darüber nachzudenken, braucht echt Zeit, das im Ansatz nur zu verstehen. Aber das Ergebnis ist immer Freude. Weil die meisten von uns wissen, wir haben es unverdient und geschenkt bekommen. Vorher haben wir Abendmahl genommen, weil wir uns genau daran erinnern, wir dürfen einfach hier sitzen, die Hände aufmachen und sagen, danke Jesus für ewiges Leben. Danke Jesus für ewiges Leben. Danke Jesus für Leben, das nicht an diese Erde gebunden ist. Da geht mir das Herz auf und denke ich mir, krass eigentlich. Und das vergisst man aber, wenn man dann mit dem Traktor über die Felder fährt. Man macht so sein Ding jede Woche. Bei uns geht man mehr in Wengert und macht dann die Weintrauben raus oder guckt, dass man die Stämmle putzt. Man fällt in eine Routine. Aber ich glaube, genau da hängt es, dass wir diese Freude aufrechterhalten. Und es ist manchmal, sich auf eine Bank zu setzen und miteinander zu reden. Miteinander Leben zu teilen. Oder an der Wasserpfütze vorbeigehen und jemanden taufen. Ich meine, vielleicht findet er Klein Brettheim, da gibt es ja, wie Blaubach ist, gell? Da jemanden, könnt ihr jemanden reinschmeißen. Also auch nur aus Spaß, müsst ihr nicht taufen. Aber die orthodoxe äthiopisch-orthodoxe Kirche, die heute über 70 Millionen Leute mit sich trägt, lässt sich zurückführen auf diese Begegnung. Und da denke ich mir, Wahnsinn, was so einen Moment auf einer einsamen Straße bewirken kann. Und wenn du glaubst, deine Unterhaltung auf dem Bänkle, auf der Mooswies, wäre nichts wert, dann glaubst du zu klein. Und ich glaube, dass hier so viele Leute sitzen, dass wenn wir das konkret machen und einfach hören, wo wir uns hinhocken, wo wir hinlaufen, wem wir begegnen, und dass wir eine simple Frage stellen und dass wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns die Antwort gibt, weil wir kennen sie, wir kennen Jesus, wir kennen die Antwort des Lebens und wir können sie leben, im Alltag, die ganze Zeit. Und das will ich uns einladen, dass wir das tun. Römer 10, Vers 14, lustigerweise steht es heute in YouVersion, im Tagesvers. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Und Jesus, ich danke dir, dass wir hier sitzen mit dem Geschenk des Lebens, des ewigen Lebens. Und Herr, wenn wir jetzt uns Zeit nehmen, in diesem Lied Gedanken zu machen, Gott, bete ich, dass du uns ein Ohr schenkst zu hören, wem wir begegnen sollen, wo wir uns setzen sollen, wo wir uns eine Bank suchen und den Menschen einfach zuhören. Und Herr, ich segne auch jedes einzelne Gespräch, das sich einen Schatz erschließt, dass sich eine Kirchenbewegung freisetzt, dass Menschen berührt sind von deiner Großzügigkeit und deiner Liebe, dass sich Sprache entwickelt, die etwas verändert, dass Sprache gebaut ist, um Beziehung zu pflegen und dass wir sehen dürfen, wie wir die Sprache des Himmels etablieren. Führ uns und hilf uns, mehr zu verstehen und zu sehen, wie sehr du diese Welt liebst, auch in Hohenlohe, Herr. Amen.